Genau, wir waren letzte Woche in unserem Masterplan unterwegs, was Gott für uns bereithält, und wir gehen heute in den zweiten Teil. Und ich möchte einsteigen mit einer Situation. Stellt euch das einfach mal bildlich vor. Ihr habt euch ein neues weißes T-Shirt gekauft oder was Helles und ihr könnt es eigentlich kaum erwarten, das wieder anzuziehen. Marc hat heute auch was Helles an. Und ihr könnt es kaum erwarten, das anzuziehen. Wascht es vielleicht noch vorher, vielleicht auch nicht, weil ihr das einfach ganz schnell anziehen wollt und ihr plant euer Outfit so, dass alles zusammenpasst, das T-Shirt mit der Hose, mit den Schuhen, mit den Socken, mit der Unterhose, mit den Haaren, es passt einfach alles perfekt. Und dann, beim Mittagessen, passiert die Katastrophe. Vielleicht wurdest du vorher noch gewarnt, Spaghetti, Tomatensauce mit einem hellen T-Shirt würde ich vielleicht nicht machen. Ach, das geht schon, das kriege ich hin. Bisher hat es immer funktioniert. Und dann kommt es, wie es kommen muss. Du spritzt dich mit der ganzen Tomatensauce voll, hast lauter Tomatensauce-Flecken auf deinem neuen hellen T-Shirt und deine Freunde sitzen vielleicht noch dabei oder jemand anders, die dir vorher geraten haben, das T-Shirt vielleicht nicht anzuziehen. Tja, so kann es gehen. Manchmal läuft das Leben dann doch nicht so wie geplant, ne? Seid ihr alle da? Seid ihr wach heute Morgen? Schön. Letzte Woche nach dem Gottesdienst war es ganz interessant, kam ein Bruder noch auf mich zu und sagt, du, am liebsten wäre ich nach dem Gottesdienst auf die Bühne gesprungen und hätte jeden einzelnen deiner Punkte, die du erwähnt hast, mit einem Zeugnis bestätigt, um das einfach zu zeigen, was diese Punkte wirklich bedeuten in unserem Leben, warum manche Dinge so kommen, wie sie kommen und was es dann für einen Sinn hat, warum das so war. Wenn es euch interessiert und ihr es noch nicht gesehen habt, schaut euch die Predigt von letzter Woche an, sie ist online, auch im Stream. Falls ihr es nicht gesehen habt, schaut es euch noch nachträglich an. Wir gehen heute in den zweiten Teil. Seid ihr bereit? Also, dann lasst uns eine Szene im Alten Testament anschauen. Und wir werden jetzt den ersten Text, wird jetzt ein bisschen länger sein, also ein bisschen Luft mitbringen. Wir schauen jetzt eine längere Szene im Alten Testament an. Im Richter 6, Vers 11 bis 16 starten wir. Und zwar geht es heute Morgen um Gideon. Und wir starten mit Gideons Berufung. Richter 6, Vers 11. Da kam der Engel Jahwes und setzte sich unter die Terebinte bei Ophra, die Joasch gehörte, einem Mann aus der Ebiseer-Sippe. Dessen Sohn Gideon war gerade dabei, Weizen in einer Kelter zu dreschen, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Der Engel Jahwes zeigte sich ihm und sprach ihn an, Jahwe ist mit dir, du tapferer Held. Ach, mein Herr, erwiderte Gideon, wenn Jahwe wirklich mit uns ist, warum hat uns dann alles getroffen? Wo sind denn alle seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählt haben? Sie sagten, Jahwe habe uns aus Ägypten hierher geführt, aber jetzt hat er uns im Stich gelassen und den Midianitern ausgeliefert. Da wandte sich Jahwe ihm zu und sagte, du sollst gehen und mit der Kraft, die du hast, Israel aus der Faust der Midianiter befreien. Ja, ich sende dich. Aber mein Herr, rief Gideon, womit soll ich Israel denn befreien? Meine Heereseinheit ist die kleinste im ganzen Stamm Manasse und ich bin der Jüngste in unserer Familie. Ich werde mit dir sein, sagt Jahwe, und du wirst die Midianiter schlagen wie einen einzelnen Mann. Machen wir mal kurz Stopp. Ganz interessant fand ich in diesem Text die Verse 13 und 15. Und ich weiß nicht, ob es euch manchmal auch so geht, dass ihr irgendwo unterwegs seid, ihr wisst, Gott hat was zu euch gesagt, das sollt ihr hingehen, das sollt ihr tun. Und dann sagt Gott, ich bin mit dir. Und du sagst, ach mein Herr, wenn Gott wirklich mit mir ist, warum passiert mir dieses, warum passiert mir jenes, warum erlebe ich gerade das, warum erlebe ich gerade das? Findet ihr euch da genauso drin wie ich auch? Also mir geht es oft so, ich weiß, Gott hat gesagt, mach das, geh dahin, unternimm das. Und ich sage, ach, wenn das wirklich dein Plan ist, ich weiß auch nicht, gib mir doch nochmal irgendeine Bestätigung dazu. Schauen wir mal. Auch Vers 14 sagt Jahwe, du sollst gehen und mit der Kraft, die du hast Israel aus der Faust der Midianiter befreien. Und dann kommt wieder, aber mein Herr, womit soll ich Israel denn befreien? Also ich habe mich da drin gefunden und denke, jammern, 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 das passt manchmal auch sehr zu mir. Aber egal, wir schauen weiter in Richter 7, Vers 1 bis 9, denn da sucht Gideon die richtigen Kämpfer aus. Am frühen Morgen brach Jerubbaal als Gideon mit seinem ganzen Heer auf. Ihr Lager errichteten sie bei der Harod-Quelle. Das Lager der Midianiter befand sich nördlich davon in der Ebene am Hügel Moor. Aber Jahwe sagte zu Gideon, dein Heer ist zu groß, so kann ich euch den Sieg über die Midianiter nicht geben. Okay, was haben wir vorher gelesen, was Gideon gesagt hat? Mein Heer ist das kleinste im ganzen Stamm Manasse. Was sagt Gott zu ihm jetzt? Dein Heer ist zu groß, so kann ich euch den Sieg über die Midianiter nicht geben. Wer denkt jetzt hier falsch? Oder habe ich das falsch gelesen? Gideon sagt, sein Heer ist zu groß, aber Gott sagt, Gideon sagt, sein Heer ist zu klein, aber Gott sagt, sein Heer ist zu groß. Also ganz interessant, denn die Perspektive, die Gideon und Gott zu einem Heer haben. Die Israeliten sollen sich nicht von mir rühmen können und sagen, wir haben uns aus eigener Kraft befreit. Lass daher im ganzen Lager ausrufen, dass alle, die Angst haben, nach Hause gehen sollen. Da machten sich 22.000 Mann kehrt und nur 10.000 blieben zurück. Okay, schon ziemlich klein geworden. Also 22.000 von 32.000 hatten Angst. Wer kennt das Thema Angst? Zu Genüge, gell? Also ich wäre auch einer der Ersten, die gegangen wären. Doch Jahwe sagte zu Gideon, dein Heer ist immer noch zu groß. Führe die Männer ans Wasser hinunter und dort will ich sie für dich mustern. Ich werde dir sagen, wer mit dir gehen soll und wer nicht. Gideon führte die Leute ans Wasser. Dann sagte Jahwe, alle, die das Wasser mit der Zunge aufschlürfen wie ein Hund, stell auf die eine Seite und alle, die sich zum Trinken hinknien, auf die andere. 300 Männer schlürften das Wasser aus der hohlen Hand, die anderen knieten sich zum Trinken hin. Da sagte Jahwe zu Gideon, durch die 300 Mann, die das Wasser geschlürft haben, will ich Israel retten und die Midianiter in deine Hand geben. Die anderen sollen nach Hause gehen. Also das Heer wurde eingeschrumpft von 32.000 Mann auf sage und schreibe 300. Das ist ein gewaltiger Einschnitt. Gideon entließ die Israeliten und behielt nur die 300 Männer bei sich. Diese übernahmen den Proviant und die Signalhörner von den anderen. Das geschah oberhalb der Ebene, in der sich das Lager der Midianiter befand. Und jetzt springen wir weiter in Vers 16. Gideon teilte die 300 Mann in drei Gruppen auf. Jeder Kämpfer bekam ein Signalhorn, eine Fackel und einen leeren Krug, um die brennenden Fackel zu verbergen. Achtet genau auf das, was ich tue, wenn ich mit meinen Leuten an den Rand des feindlichen Lagers komme, sagte Gideon, und macht es uns genau nach. Und wenn ich in das Horn stoße, sollt auch ihr rings um das Lager das Horn blasen und rufen für Jahwe und Gideon. Zu Beginn der mittleren Nachtwache erreichte Gideon mit seinen 100 Mann das Lager. Die Posten waren gerade abgelöst worden, da stießen sie in die Hörner und zerschlugen die Krüge, die sie mitgebracht hatten. Alle drei Gruppen bliesen die Hörner und zerschlugen ihre Krüge. Dann packten sie mit der linken Hand die Fackel, mit der rechten hielten sie die Hörner zum Blasen an den Mund und zwischendurch riefen sie Schwert Jahwes und Gideons. Dabei blieben sie um das Lager herum stehen. Da rannte das ganze feindliche Lager durcheinander, alle schrien laut und flohen. Denn als die 300 Mann in die Hörner stießen, ließ Jahwe eine Panik im ganzen Lager entstehen. Jeder ging mit seinem Schwert auf den anderen los. So floh das ganze Heer auf Bethschita zu, um nach Zereda zu entkommen und den Jordanübergang von Abel-Mehola bei Tabat zu erreichen. Nochmal kurze Zusammenfassung. Gideon gehörte nicht nur zum kleinsten Zweig des Stammes Manasse, sondern war auch der unbedeutendste Mensch, nämlich der jüngste Sohn in seiner Familie. Er war definitiv die unwahrscheinlichste Wahl, die Gott überhaupt treffen konnte. Später führt Gott Gideon in den Kampf gegen die Midianiter, einen feindlichen Stamm mit 38.000 Mann. Und Gideon wollte mit 32.000 Mann loslaufen und dagegen kämpfen. Zum Schluss hatte er nur noch 300. Da sagt Gott zu Gideon, dass er zu viele Krieger hat, denn würden sie so zu viele Midianiter besiegen, würde es so aussehen, als hätten sie es selbst getan. Gott wollte sich hier verherrlichen. Deswegen hat er dieses Heer so eingeschrumpft. Wenn Gideon losgezogen wäre mit den 32.000 Mann, die er hatte, hätte er das Heer wahrscheinlich auch besiegt, die 38.000 Mann. Aber das war nicht Gottes Plan. Gottes Plan war zu zeigen, dass er sich verherrlichen kann und dass er mit Gideon ist. Gott sagte, dass es immer noch zu viele sind bei den 20.000 Mann und schrumpft das Heer auf 300. Der Herr gibt Gideon und Israel den Sieg über die Midianiter mit nur 300 Soldaten, was sicherlich nicht das war, was Gideon ursprünglich geplant hatte. Sehen wir hier, was Gott eigentlich für einen Plan hatte für Gideons Leben? Er war der Unbedeutendste, der Jüngste in der Familie und keiner hat wahrscheinlich überhaupt irgendwas dabei gedacht. Kennt ihr noch so eine Geschichte im Alten Testament? Bei David war es genauso. David war so unbedeutend, dass er draußen auf dem Feld war und nicht mal der Vater hat an ihn gedacht. Auch so eine Geschichte, was Gott für einen Plan im Leben hat. Und Gideon hat wahrscheinlich nie gedacht, dass er sagt, ich gehe mit 300 Mann dahin, das schaffe ich locker, weil Gott mit mir ist. Ich glaube, Gideon war auch an der Stelle, wo er beim ersten Mal schon gezweifelt hat, als Gott zu ihm sagte, dein Heer ist zu groß. Gideon, was? Mein Heer ist doch nicht zu groß. Die sind doch immer noch viel mehr als ich. Nein, Gott sagt zu ihm, dein Heer ist immer noch zu groß. Und so schrumpft er das ganze Heer runter auf 300. Und ich kann mir vorstellen, dass Gideon gewaltig, im wahrsten Sinne des Wortes, der A auf Grundeis ging. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Gideon einfach so losging und sagte, jetzt soll ich mit den 300 Mann, 338.000, wie soll das funktionieren? Und er platziert nur drei Gruppen mit 100 Leuten und sie besiegen durch das, dass Gott mit ihnen ist, das ganze Heer. Ich habe einen Satz mitgebracht. Wenn wir über die Zukunft nachdenken und darüber, was Gott für uns bereithält, dürfen wir nicht vergessen, dass die Dinge nicht immer so ablaufen werden, wie wir es geplant haben. Wir sind Weltmeister darin, als Christen unser Leben zu planen und zu sagen, das möchte ich machen, das möchte ich machen, das möchte ich erreichen. Und jetzt bitte Gott, gib mal deins dazu, dass das auch alles funktioniert. Sind wir alle Weltmeister drin, ich wahrscheinlich der Oberweltmeister. Wir planen und Gott soll seins dazugeben, dass es dann funktioniert. Das ist nicht Gottes Gedanke über unser Leben. Sorry, dass ich das so sagen muss. Ich habe das selber schon oft genug erlebt, dass es nicht das ist, was Gott hat für uns. Sondern Gott möchte, dass wir mit ihm ins Gespräch kommen, auf ihn hören und dann Dinge tun, die er für uns bereithält. Und da wissen wir manchmal nicht den nächsten Schritt. Und ich habe drei ungeschriebene Regeln des Planens mitgebracht. Erstens, plane einen Neuanfang. Das Leben ist eine Reihe von Neuanfängen. Sobald du in der Mittelstufe bist, kommt es irgendwann zur Oberstufe. Bist du in der Oberstufe fertig, kommt vielleicht die Uni, kommt vielleicht eine Ausbildung. Nach der Ausbildung kommt ein Beruf. Vielleicht veränderst du dich irgendwann mal noch im Laufe deines Lebens und machst nochmal was anderes. Das sind alles Entscheidungen, die irgendwann zu dir kommen und du dastehst und sagst, was soll ich denn jetzt tun? Vielleicht ist nach dem Schulabschluss die Entscheidung fällig, mache ich jetzt lieber ein FSJ oder mache ich jetzt eine Ausbildung oder gehe ich nochmal irgendwo auf die Schule, studiere ich vielleicht irgendwas? Ja, aber was studiere ich denn? Was soll ich denn machen? Wo habe ich denn überhaupt Zukunftsperspektive, wenn ich studiere? Ich glaube, alle Studenten wissen das, gell? Wenn sie sich entscheiden müssen für ein Studium, was studiere ich denn? Was ist denn Zukunftsperspektive? Was gibt es denn überhaupt noch? Man weiß nie, was Gott vorhat. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, dass du jede Lebensphase, die du erreichst, zu begrüßen. Mach es wie ein Neuanfang in deinem Leben und begrüße jeden Lebensabschnitt, auch wenn du in die Rente kommst. Du warst eine lange Zeit beim Arbeiten, hast jetzt vielleicht einen Lebensabschnitt vor dir, du kommst jetzt in Rente, du weißt nicht, was ist dann? Begrüß den Lebensabschnitt und genieße ihn mit Gott zusammen. Da möchte ich dich ermutigen, jeden Lebensabschnitt in deinem Leben mit Gott zu machen und ihm zu danken. Punkt 2, ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ich hatte das 2018 in unserer One-Way-Konferenz auch schon mal hier im Gottesdienst. Gott, manchmal müssen wir zu guten Dingen Nein sagen, um zu den besten Dingen Ja zu sagen. Wir können nicht alles machen. Bete um Weisheit, um zu wissen, wo du deine Zeit investieren sollst, um wirklich für Gottes Königreich zu wirken. Wir haben unseren kleinen Teddy und Gott kommt und sagt zu dir, vertrau mir, gib mir den, vertrau mir. Wir haben so Dinge, die Gott uns gegeben hat und wir bewahren sie für uns und wir sagen, wir wollen das behalten. Das ist das, was Gott mir gegeben hat und das gebe ich nicht mehr her. Es war vielleicht was Gott dir gegeben hat für eine bestimmte Situation, für einen gewissen Lebensabschnitt. Aber jetzt kommt Gott zu dir und sagt, gib mir das, vertrau mir. Er sagt dir vielleicht nicht mal, dass er was anderes hat, aber wir sehen auf dem Bild, er hat was viel Größeres für dich. Wir klammern uns oft an kleinen Dingen fest, an kleinen Situationen, die Gott mit uns macht, aber das Große darüber hinaus, das sehen wir nicht. Ist auch schwer zu verstehen, weil das heißt in dem Moment, dass ich Glaube brauche. Ich muss glauben, dass Gott was für mich vorbereitet hat, was Größeres, was Besseres. Und manchmal müssen wir einfach zu den guten Dingen Nein sagen und zu den besten, die Gott für uns hat, Ja sagen. Ich möchte dich ermutigen, fordere Gott doch mal heraus. Gib ihm das, was du hast. Und erwarte was Größeres da drin. Punkt 3, plane kreativ zu sein. Denn Gottes Pläne können uns manchmal auf Pfade führen, die wir nicht erwarten. Für Gideon bedeutete das, dass er Tonkrüge mit Fackeln anstelle von normalen kampfbereiten Waffen verwendete. Wer geht denn mit einer Fackel in den Kampf? Keiner. Es ist alles trocken und du kannst die Wiese anzünden. Aber mit einer Fackel geht man eigentlich nicht in Kampf. Die ist eigentlich für was anderes gedacht. Zum Licht geben. Nutze die Gaben, die Gott dir heute gegeben hat. Mach dir keine Sorgen darüber, was andere Leute haben. Wir sind auch als Christen oft Weltmeister, zu schauen, was hat denn der andere? Was macht Gott denn mit dem anderen? Wo steht denn der andere? Der ist doch schon viel weiter wie ich. Ich bin schon viel länger im Glauben. Der ist weniger im Glauben, aber der macht schon viel größere Dinge als ich. Lasst uns nicht mit anderen vergleichen, sondern lasst uns auf das schauen, was Gott für jeden Einzelnen hat. Denn das ist genau das, wo Gott mit dir unterwegs sein will. Und auch du wirst größere Dinge erreichen, aber alles zu seiner Zeit. Erkenne das, was Gott dir mit seiner Hilfe gegeben hat, weitergeht, als du dir vorstellen kannst. Aber was, wenn wir Gottes Plan nicht sehen? Und da schauen wir uns eine andere Geschichte im Alten Testament an. Und zwar geht es um Jeremia. Jeremia war ein Prophet des Alten Testaments, der eine Botschaft von Gott an sein Volk übermittelte, das nach Babylon verbannt worden war. Und diese Botschaft entsprach sicherlich nicht dem, was sie hören wollten. Es war nicht ihr Plan. Anstatt sie sofort zu retten, sagt er in Jeremia 29, Vers 5, baut euch Häuser und wohnt darin. Legt Gärten an und genießt ihre Früchte. Und in Jeremia 29, Vers 7, bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch verbannt habe, und betet für sie zu Jahwe. Denn wenn es ihr gut geht, geht es auch euch gut. Und ein paar Verse später sagt Gott, in Jeremia 29, Vers 10, so spricht Jahwe, erst wenn 70 Jahre für das babylonische Reich vorüber sind, werde ich nach euch sehen und mein gutes Wort erfüllen, euch an diesen Ort zurückbringen. 70 Jahre. Die meisten von uns sind wahrscheinlich nicht mal geduldig genug, 70 Sekunden auszuhalten. Schon gar nicht 70 Jahre. Gott sagt, ihr habt was zu tun. Nutzt die Zeit, baut euch Häuser, wohnt darin, legt Gärten an und genießt eure Früchte. Bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch verbannt habe. Denn wenn es ihr gut geht, geht es auch euch gut. 70 Jahre sollt ihr darin bleiben und dann hole ich euch zurück an den Ort, den ich euch versprochen habe. Also ich als Kind war ziemlich ungeduldig, so an Weihnachten. Du weißt, Heiligabend, heute Abend gibt es Geschenke. Bist als Kind wahrscheinlich schon ganz früh wach, morgens um 5, kannst kaum erwarten, bis abends zur Bescherung. Bei uns war es dann immer noch so, mein Vater hat am Heiligabend morgens den Christbaum gerichtet und alle Fenster, die wir hatten, wurden verhängt, dass die Kinder auch ja nicht spiegeln können, was so alles da drin passiert. Ich konnte es kaum erwarten, bis abends die Bescherung ist, weil man hat sich ja was gewünscht und man hofft natürlich, dass es auch unterm Christbaum liegt. Ganz ungeduldig. Aber wahrscheinlich bin nur ich ungeduldig, sonst keiner von euch. Und man kann es kaum erwarten. Und man wünscht sich so sehr, dass es endlich Bescherung gibt. Es sollte endlich. Ich will jetzt wissen, was ich bekomme. Also ich bin sehr ungeduldig in manchen Dingen. Wie ihr alle wisst, wir sind letztes Jahr im November umgezogen. Und auch das war so ein Thema, das ich schon öfters in der Predigt erwähnt habe. Aber auch da gab es eine Zeit, wo wir ausharren sollten, dafür beten sollen und glauben sollen, dass Gott was für uns vorbereitet hat. Und ich weiß von meiner Frau, dass sie irgendwann gesagt hat, Herr, ich weiß, du hast uns eine Zusage gegeben, dass was Neues für uns kommt. Aber wenn du jetzt nicht irgendwann mal was tust, dann nimm bitte diesen Wunsch aus meinem Herzen, denn ich glaube sonst, dass es nicht mehr von dir ist. Und es waren einige Jahre, wo wir für was Größeres gebetet haben, wo wir hinziehen können, wo wir einfach mehr Platz, mehr Raum für uns haben, uns anders aufstellen können und einfach was Neues anbricht für uns. Und nach vielen, vielen Jahren war es letztes Jahr im November endlich soweit, dass Gott seinen Plan für uns wirklich offenbart hat und wir jetzt in einem größeren Haus leben, wo wir echt dankbar dafür sind. Aber auch da hieß es, aushalten, ausharren. Nicht immer sofort erwarten, dass Dinge in Erfüllung kommen, sondern abwarten. Nutz die Zeit und mach was draus. In Jeremia 29, Vers 11 steht, denn ich weiß ja, was ich mit euch vorhabe, spricht Jahwe. Er weiß es und er spricht es jedem Einzelnen zu heute Morgen. Ich weiß, was ich mit dir vorhabe. Ich weiß es. Ich habe Frieden für euch im Sinn und kein Unheil. Ich werde euch Zukunft schenken und Hoffnung geben. Wenn ihr was heute mitnimmt, dann nehmt diesen Vers bitte mit. Hängt ihn euch irgendwo auf, dass Gott heute Morgen zu jedem Einzelnen von euch sagt, denn ich weiß ja, was ich mit euch vorhabe. Ich habe Gutes mit euch vor. Ich werde euch Zukunft schenken und Hoffnung geben. Und jetzt kommen drei Dinge über Gottes Plan, die du wissen solltest. Erstens, gute Pläne können Zeit brauchen. Gott sagt den Israeliten, sie würden 70 Jahre lang in Gefangenschaft sein. Viele der Leute, die diese Botschaft hörten, würden nie den nächsten Teil dieses Versprechens sehen. Manchmal könnte es sich anfühlen, als würde es ewig dauern, bis Gott dir seinen Plan offenbart. Die Realität ist, dass du vielleicht nie das volle Ergebnis dessen sehen wirst, was Gott für dein Leben hat. Du könntest zukünftige Generationen beeinflussen und es nicht einmal wissen. Da gibt es noch so eine Szene im Alten Testament, wo Gott eine Verheißung hatte, aber derjenige es nie gesehen hat. Vielleicht wirst du das nie in deinem Leben erfahren, was es für Auswirkungen hat. Aber wenn du mit Gott unterwegs bist, wirst du immer Samen sehen. Du wirst was in Menschen hineinpflanzen. Du wirst Worte weitergeben, die für andere wichtig sind. Und daraus kommen Früchte. Das ist das, wo Gottes Plan ist, dass wir unterwegs sind und sein Wort weitergeben. Punkt 2, Wartezeit ist keine Zeitverschwendung. Beachte, dass Gott den Israeliten nicht gesagt hat, dass sie 70 Jahre lang einfach warten und nichts tun sollen. Haben wir vorher gelesen. Gott hat nicht gesagt, ihr seid jetzt hier 70 Jahre, jetzt wartet mal ab, bis ihr grau und alt werdet. Sondern nutzt die Zeit, baut euch Häuser, macht Ackerbau, labt euch an den Früchten, die ihr erntet, schaut nach dem Wohl der Stadt. Ihr habt eine Aufgabe. Wartet nicht nur 70 Jahre, sondern nutzt die Zeit sinnvoll und macht was draus. Also wenn du was hast, wo du schon lang betest, dass es in Erfüllung kommt, dann nutzt die Wartezeit und mach was Gutes draus. Schau, was Gott für dich vorbereitet hat. Was du als nächstes tun soll. Verpasse es nicht, einen Einfluss auf das Königreich zu haben, und zwar jetzt mitten im Warten auf eine Zeit, in die Gott dich noch nicht gebracht hat. Punkt 3, seine Pläne sind gut. Immer. Da kann mir jemand sagen, was er will. Wenn es auch manchmal nicht so aussieht, weiß ich, dass seine Pläne gut sind. Und das lasse ich mir nicht nehmen, zu sagen, Gottes Pläne sind gut. Und dann kommt vielleicht einer um die Ecke und sagt, ja, aber warum ist das passiert in deinem Leben? Warum hast du das gemacht? Warum bist du jetzt vielleicht hingefallen? Gottes Pläne sind gut, weil er immer was Gutes draus macht. Egal in welcher Phase auch immer du dich gerade befindest, die Verheißung von Jeremia 29,11 bleibt wahr. Gott hat gute Pläne für dich, Pläne für eine Zukunft und eine Hoffnung. Es mag nicht so aussehen, als würde im Moment alles funktionieren, aber wenn du Gott weiterhin mit deiner Zukunft vertraust, wirst du letztendlich Gutes sehen. Du wirst immer Spuren in deinem Leben sehen. Ein Vers hat mich auch über all die Jahre geprägt. Wer die Hand an den Pflug legt, soll nicht nach hinten schauen. Wer sich ein bisschen mit Ackerbau beschäftigt, der weiß, warum ein Bauer, der die Hand an den Pflug legt, nicht nach hinten schauen soll. Denn den Acker, den er pflügt, würde dann so aussehen. Weil er schaut ja nach hinten, er weiß gar nicht, wo es hingeht. Im früheren Ackerbau mit den Pferden, heute ist es wahrscheinlich einfacher mit Traktoren und so weiter, alle GPS gesteuert, die fahren wahrscheinlich alle ganz automatisch. Im früheren Ackerbau mit Pferden musste sich der Bauer auf einen Punkt fixieren und den nicht aus dem Fokus lassen. Er durfte ihn nicht loslassen, weil sonst hätte er Schlangenlinien gehabt und das macht auf dem Feld eigentlich keinen Sinn, weil dann kommt er immer wieder in die nächste Furche rein, dann wächst da nichts mehr, was er brauchen kann. Fokussier dich. Ich komme zu meinem letzten Punkt für heute Morgen und das Team kann sich schon mal nach vorne, kann schon mal nach vorne kommen. Lass dich nicht von der Angst aufhalten. So wie die 22.000 Mann am Anfang bei Gideon, die Angst hatten, die gegangen sind, möchte ich dir heute Morgen zusprechen. Lass dich nicht von der Angst aufhalten. Es ist gut möglich, dass dir noch einige große Dinge bevorstehen. Vielleicht momentan Abschluss, Uni, Beruf, Rentenalter. Es sind alles Situationen in unserem Leben, die was Neues bedeuten. Da kann man sich schon mal überwältigt fühlen. Und wahrscheinlich hast du nicht das Gefühl, dass du weißt, was du tust. Josua saß im selben Boot wie jeder einzelne von uns. In der Bibel war Mose der einzige wirkliche Führer, den die Israeliten je hatten. Er war im Grunde genommen der Beste aller Zeiten und Josua war Moses Assistent. Josua hat selber nie geführt, sondern Mose hat geführt. Josua war nur dabei. Mose stirbt und auf einmal wirkt die ganze Last auf Josua. Mose hat Josua nie die Möglichkeit gegeben, jetzt mach du mal, ich schaue zu und wir reden dann danach drüber, so wie eigentlich die Multiplikation von Mitarbeitern sein sollte. Sondern Josua war immer nur der Assistent von Mose. Und auf einmal ist Mose weg. Und jetzt heißt Josua, jetzt bist du dran. Jetzt nimmst du den Platz von Mose ein. Es klingt nach sehr viel Druck, oder? Für mich wäre das sehr viel Druck. Ich wäre zwar immer dabei gewesen, habe gesehen, wie es derjenige macht, aber auf einmal muss ich es machen. Das ist sehr viel Druck. Und als Gott Josua Anweisungen gibt, sagt er folgendes dreimal: Sei mutig und stark. Und Josua 1, Vers 9 ist auch so ein Vers, der viele, viele Jahre bei mir im Bad am Spiegel hing. Ich habe es dir gesagt, sei stark und sei mutig. Lass dir keine Angst einjagen, lass dich nicht einschüchtern, denn Jahwe, dein Gott, steht dir bei, wo du auch bist. Dreimal steht hier drin, sei mutig und stark. Ich habe es dir gesagt, Nummer 1, sei stark und sei mutig. Lass dir keine Angst einjagen. Das ist der zweite Punkt. Gott sagt, lass dir keine Angst einjagen. Mit anderen Worten, sei mutig und stark. Das ist nichts anderes. Lass dich nicht einschüchtern. Mit anderen Worten, sei mutig und stark. Lass dich nicht von Angst überwältigen, was jetzt gerade kommt. Du befindest dich vielleicht in einer Zeit, wo alles zusammenspült, wo du denkst, ich sehe keinen Ausweg. Lass dich nicht von Angst überwältigen, sondern nimm diesen Vers mit. Ich habe dir gesagt, sei stark und sei mutig. Lass dir keine Angst einjagen und lass dich nicht einschüchtern. Denn Gott ist mit dir, wo du auch bist. Gott wusste, dass Josua eine große Aufgabe vor sich hatte. Er wusste, dass Josua wahrscheinlich Angst hatte, aber Gott wusste auch, dass er einen Plan hatte und dass er mit Josua gehen würde. Deshalb konnte Josua stark und mutig sein und er wusste, dass er Gott auf seiner Seite hatte. Und das Geniale daran ist, Gott geht auch mit dir. Mit jedem Einzelnen von uns geht Gott mit. Und genau wie bei Josua will Gott, dass du stark und mutig bist, wenn du in den nächsten Lebensabschnitt eintrittst. Egal was gerade ist, Gott ist mit dir. Und wenn es das Einzigste ist, was du aus dem letzten Sonntag oder aus dem heutigen Sonntag mitnimmst, dass Gott mit dir ist, dass du nicht alleine bist, egal wo du dich befindest. Ob du Angst hast, deinen Abschluss zu machen, auf die Uni zu gehen oder deinen Beruf zu beginnen, mit einem unerwarteten Rückschlag zu kämpfen oder einfach Angst vor der Zukunft hast. Gott ist mit dir. Immer. Und wie wir letzten Sonntag gesehen haben, bekommst du vielleicht nie den vollständigen Plan vorgelegt, was Gott mit dir vorhat. Er zeigt es dir nicht. Dennoch können wir Gott unsere Zukunft anvertrauen. Da wir wissen, dass seine Pläne immer besser sind als unsere eigenen. Kann ich dazu mal einen Amen hören? Gottes Pläne sind immer besser als unsere eigenen, denn wir haben diesen Weitblick gar nicht, den Gott für uns hat. Gott hat uns schon von Anfang an geplant, bevor wir überhaupt auf der Welt waren. Wie kann ich dann anzweifeln, dass die Dinge, die Gott für mich vorbereitet hat, nicht gut sind? Das Leben ändert sich, aber Gott ändert sich nie und seine Liebe zu uns auch nicht. Egal, was das Leben dir auch hinwirft, Gott wird dich nie verlassen. Er ist bei dir, immer und ewig. Also denk dran, Gottes Plan ist vielleicht nicht immer klar, aber er ist immer besser, als man es sich wünschen oder vorstellen könnte. Und wenn du das wirklich weißt und glaubst, bist du zu allem bereit. Lasst uns aufstehen gemeinsam. Ich würde gerne noch für euch beten. Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen. Und ich danke dir, dass du einen Plan hast. Denn du sagst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen und ich kenne die Haare auf deinem Kopf. Du kennst unser Leben in- und auswendig und du hast ein Leben für uns geplant. Und ob wir in diesen Masterplan von dir hineinkommen, liegt immer noch ein bisschen ein Teil an uns, ob wir uns in deine Richtung hineinbegeben oder nicht. Vater, aber du siehst heute Morgen jeden Einzelnen oder auch später im Stream, siehst du jeden Einzelnen, in welcher Situation, in welcher Lebenssituation er gerade jetzt drinsteckt. In einer Lebenssituation, wo er vielleicht keinen Ausweg weiß, keinen Ausweg sieht oder auch deinen Plan nicht mehr erkennen kann. Vater, ich bitte dich, dass du kommst und uns deine Liebe offenbarst, dein Vertrauen offenbarst. So wie mit diesem Bild des Teddys, wo wir das Kleine hergeben können, aber was Größeres dafür bekommen. Aber ich bitte dich heute Morgen für jeden Einzelnen, der momentan in einer Situation drin steckt, wo er denkt, es geht nicht mehr weiter, ich sehe nicht mehr, wo es hingeht und ich laufe eigentlich nur noch Schlangenlinien. Gott, ich bitte dich, dass du heute Morgen kommst mit deinem Geist und jeden Einzelnen erfüllst, dass er in deinen Masterplan hineinkommt. Dass du diesen Fokus in uns einfach switchst und dass wir einen neuen Blickwinkel auf Situationen bekommen. Und dass wir neu lernen heute Morgen und in nächster Zeit dir zu vertrauen, Herr. Ich danke dir für deinen Masterplan über jedem einzelnen Leben, den du hast. Und ich danke dir, Herr, dass es in Erfüllung kommt, was du für jeden Einzelnen geplant hast. Und ich stelle jeden Einzelnen unter deinen Segen und die Führung des Heiligen Geistes. Und dass du mit jedem Einzelnen neu startest, einen Neuanfang machst, mit jedem Lebensabschnitt einen Neuanfang machst, Herr. Und dass wir dir lernen, neu zu vertrauen, in jeder Situation unseres Lebens, weil wir wissen und wissen dürfen und glauben, dass deine Pläne immer besser sind als unsere. In Jesu Namen. Amen.